Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung, für die freundlichen Worte und bin gern gekommen, um ein paar in mancher Hinsicht durchaus ungeordnete und in anderer Hinsicht unordentliche Überlegungen vorzutragen, über die ich jetzt für mich selber mal drüber geschrieben habe, Germanistik als Disziplin. Und wir werden dann sehen, wohin uns das führt. Die Germanistik expandiert immer noch. Herr Krull hat eine der prägnanten Zahlen gerade genannt. Sie ist nach der Anzahl der Studierenden unverändert eines der drei größten Studienfächer in der Bundesrepublik. Es gibt eine nie zuvor erreichte Zahl forschender und lehrender Germanistinnen und Germanisten und eine präzedenzlose Menge germanistischer Publikationen. Und doch die Tradition krisenhafter Selbstwahrnehmung, also eine meiner Formeln ist Gekränktheitsrhetorik, eigentlich Dauergekränktheitsrhetorik, noch eigentlicher eine Mischung aus Arroganz und Larmoyanz, also die Tradition krisenhafter Selbstwahrnehmung der Germanistik, die wie vorgeführt weit in die Fachgeschichte zurückreicht, so weit jedenfalls, dass hier fast niemand mehr sein dürfte, der sich noch an eine Epoche erinnern könnte, da die Germanistik einmal nicht in der Krise gewesen sei. Diese Tradition der krisenhaften Selbstwahrnehmung wird von der fortgesetzten Expansion der Germanistik keineswegs gebrochen. Das belegt zuletzt das Exposé der Tagung. Es gärt in der Germanistik zunehmend. Werden die jüngsten Entwicklungen und Veränderungen des Faches kritisch kommentiert, innerhalb und außerhalb akademischer Zirkel, im privaten Gespräch wie in der kulturellen Öffentlichkeit. Soweit die Exordial-Topic des Exposés. Wir haben also eine Lage, in der es sozusagen zwei Befunde gibt, quantitative Expansion und Krisendiagnose. Und man muss diese beiden Befunde nicht als einander widersprechende deuten. Man kann auch Bedingungsverhältnisse zwischen Expansion und Krise diskutieren. Ein entsprechendes Schlagwort würde dann etwa Überproduktionskrise lauten, Überproduktion an wissenschaftlichem Nachwuchs, Überproduktion an Publikationen und so weiter. Wie Sie alle wissen, hat dieses Schlagwort von der Überproduktionskrise im Feuilleton einer mitteldeutschen Zeitung, hätte ich jetzt fast gesagt, also der FAZ, im Feuilleton der FAZ einen prominenten Ort. Und es scheint mir keineswegs ausgemacht, dass dieses Stichwort von der Überproduktionskrise an der Sache völlig vorbeigeht. Aber die Ursachen der Überproduktion bleiben dabei ebenso im Dunkeln wie Antworten auf die Frage, wie denn, und zwar in Zeiten einer weithin ungebrochenen allgemeinen Wachstumsideologie von allem und jedem, wie denn fachpolitisch und wissenschaftspolitisch auf Überproduktion, wenn es sich denn um eine solche handelt, intelligent sollte reagiert werden können. Dies mag Anlass genug sein, einige Aufmerksamkeit zunächst der Frage zu widmen, was denn an Zustand und Zukunft der Germanistik als krisenhaft zu beurteilen sei und dabei auch Aufmerksamkeit zu richten auf den Versuch, bei einer Antwort fachspezifische Aspekte von übergreifenden Dynamiken des Erziehungs- und des Wissenschaftssystems nach Möglichkeit sorgfältiger abzugrenzen, als das in der Diagnose von der Überproduktionskrise typischerweise der Fall ist. Wie also verschränken sich Entwicklungen speziell der Germanistik mit solchen von Wissenschaft überhaupt? Wie könnte eine Ortsbestimmung der Germanistik aussehen, wenn das von dieser Ortsbestimmung vorausgesetzte Koordinatensystem sich seinerseits tiefgreifend und akzelerierend wandelt? Es scheint mir so, als ob diese Frage auch im Hintergrund des Titels steht, den die Veranstalter für dieses Kolloquium gewählt haben. Dieser Titel verortet ja, er tut das gewiss rhetorisch jedenfalls in Frageform, dieser Titel verortet die Zukunft der Germanistik im 21. Jahrhundert in der Abstandnahme von Theorie, von Bologna und von Exzellenz. Und was immer das im Einzelnen heißen kann, Jedenfalls ist damit für die Germanistik ein dreidimensionales Koordinatensystem aufgespannt, nämlich ein Koordinatensystem aus epistemischen Prozessen, Theorie, aus das gesamte Wissenschaftssystem erfassenden institutionellen Reformagenten für die akademische Lehre, Bologna, und aus ebenso das gesamte Wissenschaftssystem erfassenden institutionellen Reformagenten für die Forschung, Exzellenz. Epistemische Prozesse und institutionelle Reformagenten sind im Titel unserer Veranstaltung in ein Verhältnis gesetzt, von dem ich meine, dass es durchaus nicht trivial sein dürfte. Mit diesem Titel gibt das Kolloquium also die Frage auf, wie sich über Status und Perspektiven der Germanistik sprechen ließe, und zwar so, dass epistemische Fachprozesse und institutionelle Systemprozesse weder gegeneinander isoliert noch miteinander konfundiert werden. Wie sich über Status und Perspektiven der Germanistik sprechen ließe, ohne dass Partikularerfahrungen unbemerkt zu Systemregeln generalisiert werden. Das ist übrigens, glauben Sie es mir, der allerhäufigste Fehler in allen Debatten im Wissenschaftssystem, dass Partikularerfahrungen zu Systemregeln generalisiert werden. Wie sich über Status und Perspektiven der Germanistik sprechen ließe, ohne dass die Schwierigkeiten der Germanistik lediglich erscheinen als Epiphänomen des, sagen wir, Untergangs der abendländischen Universität. Von letzterem, vom Wandel des Wissenschafts- und des deutschen Universitätssystems überhaupt und von den Grundspannungen der Wissenschaftspolitik hierzulande will ich heute einmal sozusagen ausnahmsweise nicht sprechen. Stattdessen versuche ich, den Status der Germanistik mit einigen Stichworten zu umreißen, die vielleicht insofern die Diskussion dieses Kolloquiums in Gang zu bringen vermögen, als sie sich mir aus einer Perspektive ergeben, die ja durchaus exzentrisch ist. Ich bin hier als Medievist auf einem überwiegend von Neugermanisten bestrittenen Kolloquium. Ich bin hier auch als Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Wissenschaftspolitik, und mein privater Stolz besteht nur darin, dass ich die Grenze schon in beiden Richtungen überschritten habe. Und ich bin nun auch hier als Germanist ausgerechnet, der die DFG vertritt, die ja in den zurückliegenden Jahren immer wieder gerade mit den Germanisten ein öffentlich besonders sichtbar gewordenes inniges Verhältnis gepflegt hat. Man kommt aber nicht darum herum, sich zu entscheiden. Ich habe mich also entschieden, das, was ich Ihnen vorzutragen versuche, hat weniger mit meiner Amtsrolle in der DFG zu tun. Es hat etwas mit meinen Grenzgängererfahrungen zu tun und sozusagen mit meiner Beobachtung des bundesrepublikanischen Wissenschaftssystems. Und Sie haben sich ja auch entschieden, weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, schon bei der Rezeption, Sie haben sich gegen Mental Health entschieden und für die Germanistik. Germanistik unterscheidet sich von Philologie, also von Philologie als einem kognitiven Werkzeug, einem Ensemble von Praxisformen, das für ganz unterschiedliche Fächer, nicht nur für die Germanistik, methodische Einschlägigkeit beanspruchen kann. Germanistik unterscheidet sich von Philologie dadurch, dass sie als eine moderne Wissenschaft disziplinär verfasst ist und in Prozessen disziplinärer Ausdifferenzierung sich weiterentwickelt. Was Anfang des 19. Jahrhunderts Germanistik heißen konnte, ist längst etwa in Rechtsgeschichte, Volkskunde und europäische Ethnologie, in Religionswissenschaft, Theaterwissenschaft und deutsche Philologie auseinandergewachsen. Und diese, die deutsche Philologie, in Linguistik, in medievistische und in neuere deutsche Literaturwissenschaft, in Fachdidaktik, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache, was völlig anderes ist als Deutsch als Fremdsprache und so weiter und so fort und gewiss auch über die Digital Humanities hinaus. In derartigen unabgeschlossenen Prozessen überlagern sich in uneindeutiger Weise sachliche und methodische Spezialisierungen mit epistemischen Differenzierungen und sie gehen mit institutionellen Schließungen einher, mit organisatorischen Verfestigungen disziplinärer und subdisziplinärer Strukturen, zum Beispiel durch eigene Institute, Stellen, Denominationen, Publikationsmedien, Fachverbände und so weiter und so fort. Und selbstverständlich vollziehen sich Institutionalisierungsprozesse dieser Art auch im Medium des Streitens über sie, über die zugrunde liegenden Konzepte, Legitimitäten und Ressourcenverteilungen. Das ist nichts Besonderes. Wissenschaftliche Disziplinen, auch die Germanistik. Wissenschaftliche Disziplinen sind Prozesse der Institutionalisierung und Deinstitutionalisierung. Prozesse, die ihre eigene Prozessualität verdecken und dabei den Anschein legitimer Stabilität erzeugen. Sie verknüpfen, Disziplinen verknüpfen Wissensordnungen, also theoretische Problemräume, Objektbezüge, Methodiken, kognitive Orientierungskomplexe und so weiter. Sie verknüpfen Wissensordnungen mit Sozialordnungen, also Scientific Communities, Organisationen, Medien. Und sie definieren, indem sie das tun, den Rahmen, innerhalb dessen Weltsachverhalte überhaupt in disziplinär legitime Forschungsfragen transformiert werden und den Rahmen, innerhalb dessen wissenschaftliche Wissensansprüche auf ihre sachliche Richtigkeit, ihre Neuheit und ihre wissenschaftliche Einschlägigkeit hin bewertet werden können. Disziplinarität in diesem hier nur stichwortartig aufgerufenen Sinn, Disziplinarität ist für moderne Wissenschaft konstitutiv. Moderne Wissenschaft ist disziplinär verfasst. Das sieht man daran, dass der Diskurs über die Interdisziplinarität prävaliert. Moderne Wissenschaft ist disziplinär verfasst, deswegen ist Wissenschaft seit etwa 200 Jahren, wie der Begriff Geschichte, ein Kollektivsingular. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert produziert sie die für die moderne Welt kennzeichnende Dynamik von Wissenszuwachs und Wissensspezialisierung, produziert sie dies durch die Herausbildung von Disziplinen und reagiert sie zugleich auf diese Dynamik von Wissenszuwachs und Wissensspezialisierung mit der Herausbildung von Disziplinen. Ein unabschließbarer Vorgang, in welchem das wissenschaftliche Wissen wie seine soziale Organisation in abgetrennten Einheiten kontinuierlich neu geordnet werden. Und dieser Vorgang ist von fundamentaler Bedeutung, denn mit ihm bildet die Wissenschaften das heraus, was Rudolf Stichwee innere Umwelten von Wissenschaft genannt hat. Seither bezieht sich wissenschaftliche Tätigkeit zunächst einmal, und auf dieses zunächst einmal kommt es freilich an, seither bezieht sich, seit sie in wissenschaftliche Umwelten ausdifferenziert ist, bezieht sich die Wissenschaft, seit die Wissenschaft in wissenschaftliche Umwelten ausdifferenziert ist, bezieht sich die wissenschaftliche Tätigkeit zunächst einmal nicht auf Wissenschaft überhaupt, sondern auf eine bestimmte wissenschaftliche Disziplin. Die weltgestaltende Macht moderner Wissenschaft beruht gerade auf diesem Aufbau von Selbstbezüglichkeit. Seither erst kann Wissenschaft gegenüber außerwissenschaftlichen Ansprüchen anderer Gesellschaftsbereiche eine gewisse Eigengeltung behaupten. Die Autonomie von Wissenschaft hängt konstitutiv an ihrer Disziplinarität und Selbstbezüglichkeit. Eine berühmte Formel für diese Selbstbezüglichkeit aus der Frühphase der Entstehung moderner Wissenschaft und der modernen Forschungsuniversität, eine berühmte Formel lautet Einsamkeit und Freiheit. Und man kann dieser Formel heute noch anhören, dass in ihr vor 200 Jahren ein kritischer Alternativentwurf steckte, ein kritischer Alternativentwurf zu einem vorangegangenen Konzept von Wissenschaft, nämlich zum aufklärerischen Modell einer vordisziplinären, sozusagen gesellschaftsunmittelbaren Wissenschaft. Eine Wissenschaft, die von direkten nichtwissenschaftlichen Zwecken als ihrer primären Umwelt bestimmt war und die daher etwa in den Geselligkeitsformen des Salons eine ihrer charakteristischen Sozialformen finden konnte. Meine Damen und Herren, es gibt allerhand polemische Feindbilder der Germanistik, die den Umstand, dass die gesellschaftliche Funktionalität historisch-hermeneutischer Wissenschaften sich selten in kurzen Funktionsketten und engen Zeithorizonten bestimmen lässt, Feindbilder, die diesen Umstand freundlich als die schöne Selbstgenügsamkeit und Selbstreferenzialität solcher Wissenschaften deuten. solcher Wissenschaften, die nichts tun, als aus Büchern über alte Bücher neue Bücher über alte Bücher zu machen. Im Unterschied zu solchen polemischen Fremdbildern oder Klischees meine ich nun, und das ist im Grunde mein zentraler Punkt, meine ich, dass die disziplinäre Selbstbezüglichkeit der Germanistik, und zwar zu ihrem intellektuellen wie zu ihrem institutionenpolitischen Nachteil, dass die disziplinäre Selbstbezüglichkeit der Germanistik bemerkenswert schwach ausgeprägt ist. Dafür gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Indizien. Nicht allein Philologinnen und Kulturwissenschaftler stehen einander in reziproker und allermeist oder inzwischen wieder freundlicher Indifferenz gegenüber. Auch die jeweiligen systematischen und historischen Denominationen, also Sprachwissenschaft, Texttheorie, Literaturwissenschaft einerseits, Sprach- und Literaturgeschichte, Überlieferungsgeschichte und so weiter, die systematischen und historischen Denominationen lockern ihre Bezüge. Erst recht hat sich die Auseinanderentwicklung von Linguistik und Literaturwissenschaft in der Forschung jedenfalls von wenigen vereinzelten Berührungspunkten in Medievistik, Fachhistoriografie und Fachdidaktik abgesehen, hat sich diese Auseinanderentwicklung von Linguistik und Literaturwissenschaft deutlich fortgesetzt. So deutlich fortgesetzt, dass im Konzept dieses Kolloquiums über die Perspektiven der Germanistik, wie selbstverständlich die Linguistik überhaupt nicht mehr vorkommt. Und dies, so erstaunlich es bleibt, doch insofern nicht ganz ohne Grund, als die Linguistik sich schwerpunktmäßig von einer aufs Deutsche bezogenen und an historisch-hermeneutische Forschungsformen gebundenen zu einer empirisch oder kognitivistisch orientierten allgemeinen Sprachwissenschaft zu transformieren im Begriffe ist. Ich erlebe das am eigenen Leib, weil ich bei der Humboldt-Stiftung in diesem Auswahlausschuss für die Alexander-von-Humboldt-Professur irgendwie als Fachvertreter der Geisteswissenschaften gehandelt werde und unentwegt solche Berge von Anträgen zu begutachten habe, wo es um empiristische computermodellierte experimentalwissenschaftlich psychokognitivistische Versionen von Linguistik gutachten soll, von denen ich nicht den Hauch einer Ahnung habe. Also weder von der Frage, um welche Erkenntnisinteressen es sich handelt, noch von der Frage, um welche Empirien es sich handelt, noch von der Frage, um welche theoretischen Rahmensetzungen, methodischen Konzepte es sich handelt. Ich wollte noch das Argument war Philologie und Kulturwissenschaft, systematisch-historische Denominationen, Linguistik und Literaturwissenschaft. Man kann überhaupt den Eindruck haben, dass die Germanistik in mancher Hinsicht zu einem Aggregat spezialistischer Sonderbezirke sich entwickelt. Die medievistische Fachprosaforschung wäre mittlerweile ein Beispiel dafür. Das war in den 70er Jahren vollständig anders. Oder manche literarische Gesellschaft, die die Pflege ihres Heros Eponymos allenfalls noch punktuell auf die Entwicklung der literarhistorischen, geschweige denn der literaturwissenschaftlichen Forschung bezieht. Oder auch Entwürfe von Literaturtheorien, deren Allgemeinheitsanspruch umgekehrt proportional sich verhält zur historischen Partikularität ihrer empirischen Basis. Ich spreche von subdisziplinären Spezialisierungen und die sind gewiss nicht allein den Eigendynamiken germanistischer Erkenntnisprozesse geschuldet. In mancher Hinsicht handelt es sich bei solchen Spezialisierungen auch um Effekte eines Ausbaus von Forschungskapazität, in einem Wissenschaftssystem, das zugleich sogenannte Alleinstellungsmerkmale schon für einen Wert an sich hält und Doppeldenominationen deswegen als Beweise von Ineffizienz bewertet. Diese Spezialisierung, dass Spezialisierung hierdurch, also durch den Ausbau von Forschungskapazität, geradezu strukturell vorangetrieben wird, wie sie übrigens auch strukturell vorangetrieben wird durch andere Mechanismen, also etwa sekundäre Leistungsindikatoren oder Evaluationsverfahren, dass Spezialisierung geradezu strukturell durch das Wissenschaftssystem vorangetrieben wird und nicht nur intrinsischen Erkenntnislogiken folgt, das mindert ihre Risiken freilich keineswegs. In ähnlicher Weise wie durch die Auffächerung in spezialistisch verstandene Felder, die allenfalls okkasionell noch auf einen integrierenden Diskurs bezogen werden, in ähnlicher Weise scheint mir ein Verlust disziplinärer Selbstbezüglichkeit in der Germanistik auch dadurch angezeigt, dass das Verhältnis von Erkenntnisfortschritt und Interessenwendungen unbestimmt bleibt. Also das Verhältnis von Erkenntnisfortschritt und den Cultural, Anthropological, Iconic, Spatial und so weiter Turns. Es gibt bestimmt neuere, die ich in meinen wissenschaftlichen Ämtern, wissenschaftspolitischen Ämtern verpasst habe. An diesen Turns ist ja nicht problematisch, dass sie, wie gerne gesagt wird, dass sie modisch seien. Ich finde es ziemlich attraktiv, wenn die Germanistik auf der Höhe der Zeit ist. Problematisch an diesen Turns ist vielmehr, dass es sich nicht so sehr um Weiterentwicklungen disziplinärer Problem-, Erkenntnis- und Theoriebestände handelt, sondern vor allem um Aufmerksamkeitsdriften. Man wendet sich eben anderem zu. Und insofern ist Turn durchaus ein triftiger Ausdruck. Das jeweils gerade Interessante und der disziplinäre Wissensstand treten auseinander. Und überdies kann sich ein in der Germanistik nicht ganz seltener, ich würde sagen habitueller Anti-Institutionalismus, wenn ich mich für Institutionen interessieren würde, hätte ich ja nicht mit dem Studium von Liebeslyrik begonnen. Also es kann so ein habitueller Anti-Institutionalismus sich dabei manifestieren als Desinteresse am Disziplinären. So sinkt die Verbindlichkeit und die Unterscheidungsleistung des Disziplinären. Es ist womöglich zu weniges denkbar, was nicht irgendwie dann doch als eine germanistische Forschungsfrage oder als ein einschlägiger Forschungsbeitrag behandelt werden könnte. Und dies dürfte nicht zuletzt in der Hinsicht ein Problem sein, dass die literaturwissenschaftliche Germanistik jedenfalls, dass die Germanistik als Wissenschaft die Promiskuität der Themen und Verfahren ihrer literarischen Gegenstände ja nicht reproduzieren sollte, sondern sie in einem weiterzuentwickelnden disziplinären Konzeptrahmen historisch-funktional, wie ich meine, zu analysieren hätte. Es entspricht auch diesen ebenso pauschalen wie ungerechten wie polemisch zugespitzten, also der Gesprächseröffnung dienenden Beobachtungen, es entspricht auch diesen Beobachtungen, dass in der wissenschaftlichen Alltagssprache der literaturwissenschaftlichen Germanistik zwischen Interpretationsansätzen, Methoden und Theorien, Theorien hermeneutischer, strukturalistischer, poststrukturalistischer und so weiter Art, dass zwischen Interpretationsansätzen, Methoden und Theorien allenfalls schwach differenziert wird. So hat sich seit langem eine Lage herausgebildet, in welcher an der Stelle von Theoriekonkurrenzen, die systematisch auszutragen wären, an dieser Stelle ein störungsfreier sogenannter Methodenpluralismus herrscht. Dass der Grad disziplinärer Integration der Germanistik relativ niedrig sei, und zwar nicht nur im Vergleich beispielsweise mit der Physik, sondern etwa auch im Vergleich mit der Geschichtswissenschaft oder der klassischen Philologie. Dies ist gewiss keine überraschend neue Hypothese. Für die historiografische Konzeptualisierung der jüngeren Disziplingeschichte, also Germanistik seit 1945, mündet diese alte Hypothese geradezu in die Grundsatzfrage, ob der Begriff Germanistik, wenn man nicht Institutionen, sondern Methoden geschichtlich ansetzt, ob der Begriff in den vergangenen Jahrzehnten mehr als allein noch heuristischen Charakter hat. So, wie sie hier von Marcel Lepper gestellt wurde, impliziert schon diese Frage eine Disjunktion von Institutionengeschichte und Methodengeschichte. Die Germanistik sei allenfalls wissenschaftsorganisatorisch noch als eine historiografisch identifizierbare Einheit zu begreifen, aber nicht mehr hinsichtlich ihrer Wissensordnungen. Vor dem Hintergrund der Ausgangsüberlegung, dass moderne Wissenschaft kategorial disziplinär verfasst sei und dass Disziplinarität je spezifische Koppelungen von Wissens- und Sozialordnungen institutionalisiere, vor dem Hintergrund dieser Ausgangsüberlegung heißt das allerdings, dass die Disziplinarität der Germanistik prekär sei. Und diese unverkennbare Schwäche der disziplinären Selbstbezüglichkeit dürfte nicht allein im Hinblick auf die Leistungskraft und Leistungshöhe der Erkenntnisprozesse der Germanistik belangvoll sein, sondern auch für deren institutionelle Position im Wissenschafts- und Universitätssystem. Ich sehe, dass ich mich im Begriffe bin, Begriff ist vielleicht auch übertrieben, dass ich dabei bin, mich zu verratschen, und überspringe deswegen einen Teil, wo ich etwas sagen wollte über die Atrophie bildungsbürgerlicher Trägermilieus und deren soziomoralischen Selbstverständlichkeiten, in der ich etwas sagen wollte über den Bedeutungsverlust der Gymnasiallehrerausbildung gewissermaßen als institutionellem Außenhalt der Germanistik, und in dem ich auch etwas sagen wollte darüber, dass die Germanistik größere Probleme auch als andere Geisteswissenschaften hat mit einigen wissenschaftspolitisch induzierten Reformprozessen in der Forschung und Lehre. Das könnten wir, wenn Sie mögen, in einer Diskussion oder beim Kaffee weiter verfolgen. Ich will versuche, dieses Argument noch einmal so zusammenzufassen, dass ich sage, wenn man diese Erwägungen und polemischen Seitenhiebe zusammennimmt, dann stellt sich in dieser Perspektive die Disziplinarität der Germanistik als prekär dar in einer doppelten Disjunktion. Nämlich einerseits der Disjunktion von Sozial- und Wissensordnung der Germanistik. Institutionell stellt sich in Institutsstrukturen, Stellendenominationen, Studienordnungen, Fachverbänden, auch zum Beispiel in der staatlichen Statistik oder in den Haushaltsplänen, institutionell stellt sich als eine einheitliche Größe dar, was epistemisch immer weniger eine Einheit ist, und zwar nicht einmal im Sinne der Einheit einer von explizierten Differenzen, sondern was in erheblichem Umfang vielmehr ein Aggregat disperser Felder ist, die kaum mehr oder zu wenig auf einen gemeinsamen Horizont integrierender Selbstbezüglichkeit referieren. Also Methodenpluralismus statt Theoriekonkurrenzen. Das wäre die eine, die Disjunktion von Sozial- und Wissensordnung. Andererseits die strukturelle Disjunktion von Lehre und Forschung. In der wissenschaftlichen Wissensproduktion ist die Germanistik längst ein Kollektivsingular für nach Objektbezug, Theorierahmen, Erkenntnisinteressen, Forschungspraxen sich auseinander entwickelnde Scholarly Communities und längst auch Scientific Communities. Hingegen bei der Reproduktion wissenschaftlichen Wissens, obwohl der Außenhalt der Lehrerbildung an Bedeutung verloren hat, bei der Reproduktion wissenschaftlichen Wissens in der akademischen Lehre dominiert unverändert die Einheitsfiktion einer Germanistik, die Sprach- und Literaturwissenschaft, die medievistische Zeittiefen- und aktualistische Gegenwartsanalysen, die Philologie, Literatur, Kultur- und Medienwissenschaften, die Hermeneutik und Poststrukturalismus und Data Mining als eine integrierte Größe vorstellt. Dieser Bereich der akademischen Lehre, dieser Bereich der institutionellen Einheitsfiktion, und das ist ausdrücklich kein Kampfbegriff oder polemischer Begriff, Einheitsfiktion ist einer der Kernbegriffe der Dresdner Institutionentheorie, der deskriptiven Kernbegriffe der Dresdner Institutionentheorie gewesen. Dieser Bereich der institutionellen Einheitsfiktion, die Universitätslehre, ist nun allerdings zugleich derjenige, an dem die Germanistik am meisten mit organisatorischen Problemen zu kämpfen hat. Hier ist die strukturelle Unterfinanzierung manifest und die Überlast enorm. Hier herrschen jene frustrierenden Alltagsverhältnisse, die im Vergleich zu den Mühen der Lehrverpflichtung jede Forschungsfreiheit als geradezu paradiesisch erscheinen lassen. Es ist zugleich die Lehre aber auch ein Feld, von dem der in der deutschen Universitätstradition spezifisch ausgeprägte Forschungsimperativ die Aufmerksamkeit ablenkt und die sozialen Gratifikationen abzieht. Und das tut er nicht mehr und nicht weniger als die Evaluations-, die Machtvergabe- und die Mittelverteilungssysteme des New Public Management der Globally Competitive Research Universities. Und zu alledem ist der Germanistik, und das ist meine letzte selbstkritische Bemerkung, Zu alledem ist der Germanistik selten mehr eingefallen als die immer neue Anpassung an eine ziemlich simple Logik des Wachstums und des Marktes. Sie begründet sich dann über studentische Nachfrage, sodass die Lage umso besser scheint, weil sie nämlich Legitimitätszuwächse verheißt, sodass die Lage umso besser scheint, je schlechter sie ist, je dramatischer nämlich sich Unterausstattung und Überlast gegenseitig potenzieren. Tatsächlich führt das aber in das Gegenteil, in eine Delegitimierungsspirale. Je mehr Leute Germanistik studieren, und wir können dieses Wachstum, und wir tun es, durch Absenkung der Leistungsanforderungen weiter befördern, je mehr Leute Germanistik studieren, umso eher wird das Massen zu einem Jedermannsfach. Und jetzt sage ich das doch noch, das ist sozusagen meine Illustration. Das sieht man unter anderem an der Dominanz, an der nicht zu brechenden Dominanz des Diskurses, dass eine Durchfaller- oder Abbrecherquote von 30% in der Physik und in der Rechtswissenschaft den intellektuellen Anspruch dieser Disziplinen markiert und in der Germanistik das Desinteresse der Dozierenden an ihren Studierenden. Und dagegen können sie nichts machen. Wenn die prekäre Disziplinarität der Germanistik ein Problem darstellt, was ich glaube, dann könnten Lösungsversuche vielleicht am ehesten, vielleicht am wirksamsten an dieser Stelle ansetzen bei der akademischen Lehre. Ich habe nicht wirklich Antworten auf die leninistische Frage, was tun. Ich habe in mancher Hinsicht einfach auch zu wenig institutionelle Fantasie und vor allem noch zu wenig konkrete Erfahrung. Aber erkennbar scheinen mir politische und disziplinäre Handlungsfelder. Die politischen, das wäre sozusagen die Standardrede, die ich auch morgens um 4:30 halten könnte, die Abstimmung der Studierendenzahlen auf die Lehrkapazitäten. Und damit meine ich nicht die Anpassung der Lehrkapazitäten an die Studierendenzahlen. Zur politischen Agenda gehört die Wiederherstellung einer stabilen und angemessenen universitären Grundfinanzierung der Lehre, einschließlich der Änderung der Curricularnormwerte, gehört die Etablierung von Karrierewegen für den wissenschaftlichen Nachwuchs, die aus dem Dilemma von Aufstieg auf eine Professur oder Ausstieg aus dem Wissenschaftssystem überhaupt, die aus diesem Dilemma herausführen. Und dazu gehört eine funktional deutlich stärker differenzierte Personalstruktur mit einem sehr viel höheren Anteil an nicht befristeten Stellen im sogenannten Mittelbau, den es gar nicht mehr gibt. Und ich meine nach wie vor auch mit nach ihren Tätigkeitsschwerpunkten differenzierten Professurentypen. Das wäre sozusagen das Standardprogramm. Zu den disziplinären Aufgaben gehört vor allem anderen, glaube ich, die Erarbeitung einer germanistischen Lehrverfassung, und zwar nicht bloß einer strukturellen Lehrverfassung, wie wenn die Frage, ob es sich um ein ein- oder zweiphasiges Studium handelt, wirklich sozusagen entscheidend wäre für das intellektuelle Niveau der Germanistik. Ich halte das, also diese Strukturfrage, nicht die politisch-ideologischen Hintergründe dieser Strukturfrage, das ist ganz was anderes. Die Strukturfrage halte ich für einen Scheinkonflikt. Die Erarbeitung einer germanistischen Lehrverfassung auch in inhaltlicher Hinsicht. Und das heißt, und jetzt sage ich, was Sie alle viel besser wissen als ich, man wird die alte Lilly-Debatte unter veränderten, disziplinären und hochschulpolitisch veränderten Rahmenbedingungen, man wird die alte Lilly-Debatte neu führen müssen. Und auf der Seite der Literaturwissenschaft, weil ich für Linguistik wirklich inkompetent bin, man wird die Debatte neu führen müssen. Was ist das Objekt der Literaturwissenschaft? Ich würde sagen, in der älteren Abteilung ist sie eine Wissenschaft vom vormodernen Text und in der NDL dezidiert eine Wissenschaft von der Literatur, was keine mediale Festlegung ist, sondern eine Festlegung auf Typen des Sprachgebrauchs. Also die Debatte, was ist das Objekt der Literaturwissenschaft und die Debatte, in welchem Kanon repräsentiert sie es in der Lehre? Ich habe dieses Wort Kanon hier stehen lassen, wenn Sie es so verstehen, dass der Kanon nichts ist als die Geschichte seines Streites, als die Geschichte des Streites um ihn. Die Zielbestimmung, die stellt sich mir, die Zielbestimmungen, von denen her solche Fragen diskutiert und dann entschieden werden könnten, müssten, die Zielbestimmung stellt sich mir ganz schlicht dar. Ich glaube, dass es nach wie vor die Ratio eines Germanistikstudiums sein kann, eine an historisch tief gestaffelten Leseerfahrungen ausgebildete Fähigkeit zum reflexiven Umgang mit besonders komplexen Zeichensystemen zu entwickeln, mit besonders komplexen, durch historische und ästhetische Differenz zur Alltagskommunikation ausgezeichneten Zeichensystemen zu entwickeln. Eine Fähigkeit zum reflexiven Umgang, die in der Lage ist, ästhetische, historische, kulturelle Möglichkeiten als Alternativen zu den gegebenen Wirklichkeiten in diesen Wirklichkeiten zur Geltung zu bringen. Dass eine neue germanistische Lehrverfassung, für die ich hier nur drei höchst diskutable Eckpunkte nenne, dass eine solche Lehrverfassung auch die Konsequenz haben würde, dass Lehrinhalte einerseits und Forschungsthemen andererseits der Germanistinnen und Germanisten, dass Lehrinhalte und Forschungsthemen durchaus weiter auseinanderträten, als es jetzt vielfach der Fall ist, das wäre kaum etwas Besonderes. So ist es in den allermeisten modernen Wissenschaften. Es wäre aus meiner Sicht sogar erwünscht, denn es würde mit dem Effekt verbunden sein, dass jeder und jede in der eigenen Arbeitspraxis die forscherliche Spezialisierung und den Integrationshorizont der Disziplin aufeinander beziehen muss. Und das könnte dann vielleicht doch in so etwas wie die freundlichen Aussichten einer Stärkung disziplinärer Selbstbezüglichkeit münden. Vielen Dank für Ihre Nachsicht, dass ich meine Zeit so schamlos überzogen habe.